Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, den 7. Vers. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir wollen heute am Pfingstfest noch einmal auf das Wort aus dem 2. Timotheusbrief hören. Dieses Wort Gottes wird für die Gemeinde Jesu mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, je näher das Ende dieses Zeitalters mit der Wiederkunft Jesu rückt. Nicht, dass es nicht zu allen Zeiten von aktueller Bedeutung gewesen ist, denn es spricht ja hinein in die Situation der ersten Gemeinde und auch in den nachfolgenden Generationen hat es die Gemeinde Jesu immer wieder mit Bedrängnissen zu tun gehabt, in denen sie dieses Wort bitter nötig gehabt hat. Und dieses Wort richtete der Apostel Paulus im Namen Jesu speziell an seinen geistlichen Sohn und Mitarbeiter Timotheus, der offensichtlich von seinem Temperament her zur Ängstlichkeit neigte. Das war ganz gewiss bei Timotheus eine Neigung. Darum erinnerte Paulus ihn daran, von der Gabe, die ihm zur Verkündigung des Evangeliums gegeben worden war, Gebrauch zu machen und sich nicht von den mancherlei Widerständen und Bedrohungen, die mit seinem Dienst verbunden waren, einschüchtern zu lassen. Lieber Timotheus, denke daran, dass der Heilige Geist, den du empfangen hast, nicht ein Geist der Furcht ist, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wie wichtig ist das auch für uns, uns das ins Gedächtnis rufen zu lassen, in einer Zeit, die ganz allgemein und speziell für die Christusgläubigen von bedrohlichen Entwicklungen gekennzeichnet ist, die uns Angst machen können. Auch außerhalb der Gemeinde Jesu muss doch inzwischen jeder aus dem süßen Traum einer immer schöner werdenden Welt aufwachen. Nur unverbesserliche Illusionisten können noch der Meinung sein, in welch einer wunderschönen Welt wir leben. Als im Jahre 1893 in Amerika in Chicago eine Weltausstellung stattfand, äußerten sich einige Sozialexperten zu dem Thema: Wie sieht wohl unsere Gesellschaft in 100 Jahren aus? Einige unter uns kennen ihre Prognosen. Sie lauteten: Erstens, viele Menschen werden 150 Jahre alt. Zweitens, die Regierungen sind durchschaubarer und einfacher geworden, weil sich echte Größe immer in Richtung größerer Einfachheit entwickelt. Und drittens, Gefängnisse wird man nur noch sehr wenige brauchen und Scheidung von Ehepartnern ist unnötig geworden. So lauteten also diese Prognosen. Ich denke, dazu braucht man nicht viel zu sagen. Diese Fachleute haben sich offensichtlich schwer geirrt, wobei man zu ihrer Entschuldigung sagen muss, dass es wohl zu ihrer Zeit einige positive Entwicklungen gegeben haben muss, aufgrund derer sie ihre Prognose nicht leichtfertig gemacht haben. Wenn wir an die Gemeinde Jesu denken, und unser Wort richtet sich ja an Gläubige, an Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören, so haben doch die Verfolgungen in der Welt im vergangenen Jahrhundert ein Ausmaß angenommen wie nie zuvor. Und es sieht nicht danach aus, dass die Gemeinde Jesu besseren Zeiten entgegengeht, bis sie das Ziel ewiger Herrlichkeit erreicht hat. Im Gegenteil, das Wort Gottes bereitet uns auf notvolle Zeiten vor. Wie dankbar dürfen wir darum sein, dass unser Herr und Heiland nach seinem wunderbaren Erlösungswerk und Abscheiden aus dieser Welt, um einzugehen in die himmlische Herrlichkeit, uns nicht allein gelassen hat, wie er es seinen Jüngern versprochen hat. So lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 14, in den Versen 16 bis 18. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Ich komme zu euch im Heiligen Geist, das meinte unser Herr Jesus damit. Zwar verheißt unser Herr seinen Jüngern kein beschauliches, angenehmes Leben in dieser Welt, wenn er sagt, in der Welt werdet ihr bedrängt. Und Bedrängnisse lösen bekanntlich Angst aus, doch diese Angst darf uns nicht beherrschen, sodass sie zur Feigheit führt. Das Wort, das hier von Paulus gebraucht wird, hat eigentlich die Bedeutung von Feigheit. Angst, Furcht, etwas ganz Spezielles. Feigheit, das ist damit gemeint. Also diese Angst, von der die Bibel ja immer und immer wieder spricht, darf und soll uns nicht beherrschen. Sie soll nicht zur Feigheit führen, bei der man den Herrn und sein Evangelium verleugnet. Unser Herr hat diese Welt mit ihrer Gottfeindlichkeit bereits überwunden. Ich habe die Welt überwunden, so sagt er. Und er lässt uns durch seinen guten Heiligen Geist die wunderbaren Früchte seiner Erlösung zuteil werden. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Eine spezielle Anfechtung der Angst, der es in der Kraft des Heiligen Geistes zu widerstehen gilt, ist die, dass man sich des Evangeliums schämt. Und darum mahnt Paulus Timotheus hier mit den Worten, Vers 8, darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Schäme dich nicht, leide mit mir. Für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist, in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Die Frage, die sich uns hier stellen kann, ist, warum sollte man sich denn überhaupt des Evangeliums schämen? Dazu haben wir doch gar keinen Grund. Einer so herrlichen Botschaft brauchen wir uns doch nicht zu schämen. Und dazu schreibt Lloyd-Jones im Zusammenhang mit dem Wort aus Römer Kapitel 1, 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, Folgendes. Wenn du niemals diese Versuchung kennengelernt hast, nämlich dich des Herrn, des Evangeliums zu schämen, wenn du niemals diese Versuchung kennengelernt hast, dann hat es wahrscheinlich nichts damit zu tun, dass du ein besonders guter Christ bist, sondern dass dein Verständnis der christlichen Botschaft niemals klar gewesen ist. Was meint er damit? Nun, das Evangelium geht nicht konform, steht nicht im Einklang mit den Gedanken und Meinungen der Menschen, besonders der Intellektuellen, der sogenannten Gebildeten, Heute würde man sagen, es passt nicht in unsere moderne Zeit, in unser modernes Denken. Als Paulus in Athen das Evangelium verkündigte, bezeichneten die gelehrten Philosophen ihn als Schwätzer. Und als er von der Auferstehung sprach, spotteten sie über ihn. Es war ihnen lächerlich. Und genauso lächerlich war den Juden der Gedanke an einen gekreuzigten Messias. Wie verächtlich war dem bekannten liberalen Theologen Bultmann der Gedanke an die in der Bibel bezeugten Wunder. Er sprach von der Notwendigkeit der Entmythologisierung der Bibel. Er glaubte nicht daran, dass die Wunder, die uns in der Bibel berichtet werden, wirklich und wahrhaft geschehen seien. Und der Gedanke an das Blut Jesu war ihm unerträglich. An das Blut Jesu, ohne dass es, wie der Hebräerbrief uns bezeugt, keine Vergebung gibt. Für Bultmann war das eine Zumutung, diese Lehre eine Zumutung für den modernen Menschen. Und ganz davon abgesehen, dass man von einem Gericht Gottes über die Gottlosen der Kehrseite des Evangeliums nichts wissen will. Als Lot seine künftigen Schwiegersöhne vor dem Gericht Gottes über Sodom warnte, da war es ihnen, so heißt es, lächerlich. Sie spotteten darüber. Nun, wir sind alle mehr oder weniger anfällig für den Wunsch, von anderen anerkannt zu werden und neigen dazu, uns der Meinung der vielen anzupassen, um uns nicht der Lächerlichkeit preiszugeben. Die Versuchung ist groß, Kompromisse einzugehen und die alleinige Wahrheit des Evangeliums zu verleugnen, um nicht öffentlich im Abseits zu stehen. Ich musste daran denken, dass es eine Zeit gab, in der man ganz besonders auch in den Freikirchen danach trachtete, das Hinterhofdasein zu verlassen. Man wollte in der Öffentlichkeit anerkannt sein, auch etwas gelten. Oder denken wir daran, wie man manchen öffentlich bekannten Star, Popstar oder so, mit einbezog in die sogenannten Evangelisationen, um damit deutlich zu machen, wir haben als Gemeinde Jesu ja auch etwas zu bieten. Ja? Wir alle neigen von Natur aus dazu, anerkannt zu werden von anderen, um nicht öffentlich im Abseits zu stehen. Und die Frage ist doch, was befähigt uns dazu, gegen den Strom zu schwimmen? Es gibt übrigens ein schönes Kinderlied, da heißt es, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, lebendige schwimmen gegen den Strom. Ja? Und die Frage ist doch, was befähigt uns dazu, gegen den Strom zu schwimmen und uns des Evangeliums nicht zu schämen? Denn von Natur aus neigen wir dazu, uns dieser Botschaft zu schämen, weil sie im Allgemeinen immer wieder lächerlich gemacht wird. Als in der Zeit nach Pfingsten die Apostel gegeißelt und bedroht wurden, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden, da heißt es, ich lese uns Apostelgeschichte Kapitel 5, die Verse 41 und 42. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, nachdem sie gegeißelt worden waren. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden, verachtet zu werden. Und sie hörten nicht auf, waren also dem Hohen Rat nicht gehorsam, der Obrigkeit nicht gehorsam an dieser Stelle. Alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen, das Evangelium von Jesus Christus. Ich denke, wir sind alle darin unterwiesen, dass Christen sich der Obrigkeit unterordnen sollten. Wo schreibt der Petrus davon? In seinem ersten Brief. Ich lese uns dazu einige Verse aus Kapitel 2. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass er mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als die Freien und nicht als hätte er die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Das ist grundsätzlich der Weg der Gemeinde Jesu und das gilt auch für unsere Zeit, sich der Obrigkeit, der Regierung unterzuordnen, sie zu achten und zu ehren. Das sagt das Wort. Aber das hat eben seine Grenzen. Und das haben wir gerade gehört aus der Apostelgeschichte. Als man Petrus und Johannes verbot, das Evangelium zu bezeugen, öffentlich und auch in den Häusern, da sagten sie dazu nein. Da widerstanden sie. Sie verweigerten den Gehorsam und empfanden die Schmach, die ihnen widerfuhr, als eine Ehre. Woher nahmen sie die Kraft, hier den Weg des Gehorsams zu gehen, den Mut aufzubringen, auch weiterhin das Evangelium zu bezeugen unter diesen gottwidrigen Umständen? Nun, sie hatten Pfingsten erlebt. Sie hatten den Heiligen Geist empfangen. Die Verheißung, die der Herr Jesus ihnen nach seiner Auferstehung gegeben hatte, ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Samaria, und bis an das Ende der Welt. Diese Verheißung hatte sich an ihnen erfüllt. Sie hatten den Heiligen Geist empfangen. Anders kann man auch all das, was dann geschehen ist und was uns in der Apostelgeschichte berichtet wird, gar nicht erklären. Im Grunde genommen ist es nicht die Geschichte der Apostel, sondern im Grunde genommen ist es die Geschichte des Heiligen Geistes, der durch die Apostel in wunderbarer Weise wirkte, große Taten vollbrachte. Und das Größte, was dieser Heilige Geist vollbrachte, war, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Christus kamen, mit Gott in Ordnung kamen, versöhnt wurden mit Gott durch den Glauben an Christus, an das wunderbare Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Das war das Größte. Das Größte waren nicht die Wunder am Leibe, das sind auch immer wieder Wunder, die Gott tut und getan hat in der Vergangenheit, aber das ist nicht das Wichtigste. Die Hauptsache ist, dass Menschen mit Gott in Ordnung kommen, dass Gott durch sie verherrlicht wird, durch den Glauben an Christus. Diesen Heiligen Geist hatten die Apostel empfangen und deshalb hatten sie den Mut, auch weiterhin unter Lebensgefahr, möchte man sagen, das Evangelium zu bezeugen, Christus groß zu machen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft. Der Heilige Geist ist ebenfalls ein Geist der Liebe, so lesen wir hier. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wir fragen uns, was ist der letzte, tiefste Grund dafür, dass es überhaupt Ängste gibt? Und die Antwort darauf finden wir im dritten Kapitel des ersten Buches Mose. Gott hatte den Menschen zu seiner Verherrlichung geschaffen. Das ist zunächst mal ganz, ganz wichtig. Gott hat den Menschen zu seiner Verherrlichung geschaffen. Und er lebte in vollkommener Harmonie und Liebesgemeinschaft mit seinem Schöpfer. Bis zu dem Augenblick, dass er sich oder da er sich vom Satan verführen ließ und sich gegen Gottes Herrschaft auflehnte. Der erste Rebell war der Satan. Und es war ihm gelungen, die beiden zur Rebellion gegen Gott zu verführen. Und in diesem Augenblick, als das geschah, wurden sie herausgerissen aus der Geborgenheit, die der Mensch in der Gemeinschaft mit Gott hatte. Herausgerissen. Der Tod, die Ichsucht, die Feindschaft gegen Gott und Menschen, die vielen bedrohlichen Lebensumstände. Mitten im Leben sind wir ja vom Tod umgeben, umfangen. Waren die Folge davon. Adam und Eva versteckten sich vor Gott, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten, weil sie Angst hatten vor Gott. Und seit jener Zeit sind Angst und Verunsicherung der ständige Wegbegleiter des Menschen. Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, ihr Lieben. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Begleitet uns aber unser Leben lang. Das beobachtet man nicht nur in der Natur, unter den Tieren. Denken wir einmal an die Vögel, an denen wir uns immer wieder erfreuen. Ständig sind sie wachsam, ständig bedroht oder fühlen sich bedroht von ihrer Umwelt. Und so erleben wir es auch ganz persönlich. Ja. Letztlich auch immer wieder die Angst vor dem Sterben, ne, die uns zu schaffen macht. Der Mensch weiß sich nicht mehr von Gott geliebt seit dem Sündenfall, weiß sich nicht mehr von Gott umsorgt. Er ist auf sich selbst gestellt. Inzwischen hört man das immer wieder. Ich habe schon manches Mal darauf hingewiesen. Man glaubt an sich selbst. Man belohnt sich selbst. Die Liebe zu Gott und dem Nächsten mussten der Eigenliebe und der Sorge um das eigene Wohl weichen. Und doch, Gott hat nicht aufgehört, uns zu lieben. Er gab sein Liebstes, seinen einzig geliebten Sohn für uns in den Tod, um uns zu erlösen und uns frei zu machen von unserer unseligen Ich-Knechtschaft. Als in Christus, in unserem Stellvertreter, vor Gott vollkommen Gerechte, das sind wir in Christus, hat er uns den Heiligen Geist gesandt, um in uns Wohnung zu machen. Den Geist der Sohnschaft, wörtlich den Geist der Adoption. Den Geist der Sohnschaft, der Adoption. Der ruft, aber, lieber Vater. Und so können wir als von Gott geliebte Kinder anderen zur Ehre Gottes in Liebe dienen. Das ist möglich durch das Evangelium. Sonst ist es nicht möglich. Ihr Lieben, unter dem Anspruch des Gesetzes kann niemand Gott mit Freuden dienen und auch dem Nächsten mit Freuden dienen. Das ist unmöglich. Aber was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, der alles für uns und an unserer Stelle zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes, Brandopfer, da geht es immer um Gott, nicht in erster Linie um den Menschen. Brandopfer ist das wichtigste Opfer in der Heiligen Schrift, da geht es um Gott. Auch das Sündopfer wurde zur Ehre und Verherrlichung Gottes dargebracht. Aufgrund seines wunderbaren Erlösungswerkes sind wir nun durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Liebe des Heiligen Geistes, der ausgegossen ist in unsere Herzen, Römer Kapitel 5, in der Lage, dem anderen zu dienen, Gott zu dienen und dem anderen zu dienen. Das ist also das zweite Wesensmerkmal, das Paulus hier erwähnt. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Der Heilige Geist ist nicht der Geist der Furcht, der Geist der Knechtschaft, Römer Kapitel 8, sondern der Kraft, dass wir uns nicht schämen des Evangeliums von Jesus Christus und der Liebe, dass wir uns von Gott geliebt wissen in Christus, und auch anderen in Liebe dienen können, Gott dienen können. Und als drittes Wesensmerkmal nennt Paulus hier die Besonnenheit. Das dritte Wesensmerkmal des Heiligen Geistes, der dritten Person der Gottheit, die Besonnenheit. In den schwierigen Situationen will uns der Heilige Geist vor unüberlegten und vorschnellen Worten, Handlungen und Entscheidungen bewahren. Das ist ganz wichtig. Oftmals lassen sich Menschen, auch Christen, von ihren Gefühlen, man spricht manchmal vom Bauchgefühl, ja, lassen sich Menschen, auch Christen, von ihren Gefühlen und inneren Eindrücken bestimmen, ohne dass sie nachdenken über bestimmte Konsequenzen, die ihr Denken, ihr Handeln haben könnte. Ein Wort, das man in letzter Zeit auffallend oft hört, ist das Wort Emotionen bzw. emotional. Das Gefühlsleben, das ist und sollte uns allen klar sein, Teil unseres natürlichen, normalen Menschseins, gehört zu unserem Menschsein dazu, sowohl die schönen, angenehmen Gefühle, als auch die traurigen Empfindungen und ängstlichen Gefühle, all das gehört mit dazu. Und dennoch sollten die Emotionen, obwohl das grundsätzlich etwas Positives ist, ne? Gott hat uns ausgestattet mit Gefühlen. Obwohl das etwas Positives ist, sollten diese Emotionen nicht die Kontrolle über uns haben, das ist entscheidend, sodass wir nicht mehr in der Lage sind, klare Gedanken zu fassen. Und besonders gefährlich sind unkontrollierte Emotionen auf dem Gebiet der Religion. Wir denken an die Massenversammlung in Ephesus, Apostelgeschichte Kapitel 19. Die meisten wussten gar nicht, warum sie zusammengekommen waren. Die Massen strömten also zusammen und die Einzelnen in dieser Masse wussten gar nicht, was eigentlich los war, warum sie dort sich versammelten. Als ein Jude namens Alexander das Wort ergreifen wollte, schrien sie 2 Stunden. Wie aus einem Munde, groß ist die Diana der Epheser, groß ist die Diana der Epheser. Und da lief nichts mehr über den Verstand, über die Ratio, sondern alles lief nur noch über die Emotionen, über die Gefühlswelt. Vergleichen wir auch einmal das ekstatische Beten der Baalspriester auf dem Karmel mit dem besonnenen, nüchternen Gebet des Elia, 1. Könige 18. Paulus erinnert in 1. Korinther Kapitel 12 die Gläubigen an die Zeit, in der sie zu den stummen Götzen fortgerissen wurden. Also, außer Kontrolle gerieten, fortgerissen wurden, ne, von ihren religiösen Emotionen, von den ekstatischen Erlebnissen. Übrigens, die Korinther standen auch in dieser großen Gefahr, ihre ekstatischen Erlebnisse in den Mittelpunkt ihres Glaubenslebens zu stellen. Paulus muss sie korrigieren, ne? Welch eine große Rolle die Musik spielt, um die Gefühle aufzuheizen, das wissen wir. Musik an sich ist eine wunderbare, herrliche Gabe Gottes. Nach Johann Sebastian Bach dient sie zur Verherrlichung Gottes, in erster Linie zur Ehre Gottes und zur Rekreation des Gemütes. Im Gottesdienst spielt sie keine dominierende Rolle, sondern ist eine Dienerin des Wortes Gottes. So Bach. Welch eine Wirkung sie im falschen religiösen Wesen ausüben kann, das lesen wir in dem eindrucksvollen Bericht im 3. Kapitel des Buches Daniel, wo es um die Einweihung und Anbetung eines goldenen Standbildes geht. 4-mal ist in diesem Bericht die Rede vom Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumenten. Viermal wird das erwähnt. Warum? Um ihre Bedeutung bei der Verehrung des Götzenbildes hervorzuheben und die von Emotionen erfüllte Atmosphäre zu schildern. Das war Gänsehaut pur, so würde man heute sagen. Ja? Die Leute waren emotional derart bewegt und dazu trug die Musik Entscheidendes bei. Nur die drei Freunde Daniels konnten diesem Geist widerstehen. Furchtlos und in ruhiger, besonnener Art sprachen sie zu Nebukadnezar: Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Sie waren in der Lage, hier in einem besonnenen Wesen, in einer besonnenen Art, redeten sie mit Nebukadnezar, diesem ganzen Geist zu widerstehen. Und wie wichtig ist es doch für die Gemeinde Jesu, dass sie in einer Zeit der Verführung auf der einen Seite nicht in eine verhängnisvolle Euphorie, aber auch nicht in panische Reaktionen verfällt, sondern ihren Weg im Heiligen Geist der Besonnenheit geht, ausgerüstet mit einem warmen Herzen und einem kühlen Kopf. Also nicht umgekehrt, ja? Mit einem warmen Herzen und einem kühlen Kopf. Ihr Lieben, lasst uns von Herzen neu dafür danken, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, als wir zum Glauben an Christus gekommen sind. Und uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet wurde. Da ist der Heilige Geist. Ne? Der Heilige Geist, zu Pfingsten ausgegossen, ist immer da, wo wir glauben können, dass wir in Christus Jesus vollkommen gerecht sind vor Gott. Er will uns im Blick auf das Heil in Christus immer wieder Mut machen, am Bekenntnis zu Christus und seinem Evangelium festzuhalten. Er will uns dazu befähigen, in den Bedrängnissen, die noch auf uns zukommen, nicht weich zu werden. Rechnen wir also vermehrt mit seiner Gegenwart in unserem Leben und vertrauen wir darauf, dass er nicht der Geist der Furcht ist, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Ich stehe bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu, danken wir dir in dieser Stunde ganz besonders und immer wieder aufs Neue für diese wunderbare Gabe deines guten Heiligen Geistes. Amen.